Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich, dass ich wieder Zeit und Gäste gefunden habe, um ein wenig über den FC Augsburg zu sprechen und was dieser Saisonstart so mitgebracht hat für uns. Ich freue mich, dass der Amir mal wieder dabei ist. Hallo Amir.
Hallo.
Außerdem noch völlig euphorisiert von einer kleinen Auswärtsfahrt haben wir hier den Felix. Hallo Felix.
Servus.
Und den Stefan. Hallo.
Grüß euch.
Ja, kleine Auswärtsfahrt. Damit wird's jetzt auch gleich losgehen, denn der Felix und der Stefan haben sich anlässlich der Hauptrunde des DFB-Pokals auf den Weg gemacht vom schönen Augsburg ins auch so schöne, oder weiß ich ja nicht, erzählen Sie uns gleich, Steinbach, Haiger, oder wie rum gehört's, keine Ahnung, werden Sie die beiden uns bestimmt gleich erzählen, um dort dem Spiel des FCA beizuwohnen. Und so viel sei verraten, es ging ja ganz gut aus. Der FCA ist tatsächlich mal nicht in der ersten Runde rausgeflogen im DFB-Pokal, sondern hat es geschafft, den TSV Steinbach-Haiger 1-2 zu schlagen und ist damit eine Runde weiter. Das freut uns alle, aber wie es dazu kam und vor allem, wie man denn dahin kam, das erzählt uns jetzt hoffentlich der Stefan und der Felix. Ja, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, dahin zu fahren? Erzählt mal.
Also grundsätzlich finde ich, gerade solche Amateurvereine oder Plätze in der ersten Pokalrunde eigentlich ziemlich attraktiv. Das sind Auswärtsfahrten, die man nicht normal machen kann. Es hat nicht notwendigerweise die klinischen Stadien, diesen modernen Bundesliga-Tamtam drumherum. Und ich war ja auch letztes Jahr in Magdeburg, was jetzt natürlich von so her ein bisschen größer ist, von der Art, was aber auch ein tolles Erlebnis war. Und ja, zuvor gegen Ravensburg in Pfullendorf, das war auch sehr lustig. Und ich, als Fußballinteressierter macht mir das grundsätzlich eigentlich Spaß, auf so einen kleineren Plätzen auch unterwegs zu sein.
Das kann ich ja voll verstehen. Vor allem sieht man halt auch einfach mal Ecken von Deutschland, in die man jetzt nicht aus standardmäßig ständig fährt. Und Stefan, du hast dir gedacht, du fährst einfach mal mit oder hast du auch den Plan schon länger verfolgt?
Ja, ich hatte schon vor, auf jeden Fall die erste Runde mal wieder mitzumachen. Und mit Steinbach haben wir wenigstens ein Gegner bekommen, wo es für mich halbwegs fahrbar noch war, weil, keine Ahnung, Rostock oder so wäre schon nochmal Ecke gewesen. Und deswegen, vor allem ist es ja dann auch noch gut zusammengegangen. Der Andi Riedl war ja auch dabei. Und Stefan haben wir leider nicht getroffen, den anderen Stefan. Der war, glaube ich, sogar im Heimblock oder so. Und wir haben noch zwei weitere Kumpane noch mit auf dem Weg dazu gefunden. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr witzige Fahrt. Schon allein die Hinfahrt.
Jetzt erzähl mal, wie oft muss man da so umsteigen, wenn man nach Steinbach-Haiger will und wie lange ist man so unterwegs?
Also grundsätzlich, also an jedem normalen Wochenende muss man nur einmal umsteigen. Also wenn man gut, dadurch, dass wir über Augsburg gefahren sind, mussten wir einmal mehr umsteigen. Aber grundsätzlich fährt man nach Frankfurt und dann steigt man dort in den Regionalexpress Richtung Siegen und der wirft einen in Haiger raus. Also wenn ich jetzt direkt von München gefahren wäre, wäre man so gefahren. Wenn man über Augsburg fährt, muss man in Stuttgart umsteigen. Dann fährt man weiter nach Frankfurt. Und weil an dem Wochenende vom Pokalspiel Brückenbauarbeiten irgendwo da in der Nähe stattfanden, fuhr der Regionalexpress nicht direkt nach Haiger von Frankfurt, sondern man musste in Wetzlar nochmal umsteigen. Was dazu geführt hat, dass unser ganzer großartiger Plan für die Rückfahrt komplett für den Arsch war, weil wir uns gesagt hatten, okay, wenn wir mit dem Regionalexpress um 19.12 Uhr zurückfahren, haben wir genug Zeit, um unseren ICE zurück nach Augsburg bzw. München zu erwischen. Und das ist dann okay, das Spiel ist dann auch rum, inklusive Elfmeterschießen, das schafft man locker. Man braucht ungefähr zu Fuß eine halbe Stunde vom Stadion zum Bahnhof. Aufgrund dieser Bauarbeiten und der verlängerten Fahrzeit mussten wir unbedingt den Zug um 18.12 Uhr erwischen, was bedeutet, dass in Herrgotts Namen das Spiel in der regulären Spielzeit ausgehen muss und wir dann durchaus zügigen Schrittes, also am Ende ging es dann doch ganz gut, weil es bergab ging zum Bahnhof, aber eben, man konnte jetzt nicht lang verweilen oder lang rumtun, sondern man musste sich da schon etwas ranhalten. Und genau, und dann haben wir uns halt überlegt, was ist jetzt mit Verlängerung und Elfmeterschießen? Haben wir gesagt, gut, mein Gott, dann, also die Überlegung war, dann improvisiert man halt, entweder pennen wir beim Adi in Frankfurt, fahren Montag früh zurück oder irgendwas, keine Ahnung. oder wir stellen uns dann halt in Frankfurt an den Bahnhof und sagen zum Schaffner, ja, wenn ihr so einen Scheiß macht mit der Bahn, dann ist es die Zugbindung auch egal und wir fahren jetzt mit dem ICE zurück. Keine Ahnung. ja, also es war im Vorfeld schon, also im Endeffekt, klar, okay, mit natürlich Unterbrechungen, im Endeffekt waren wir halt eine Richtung 7 Stunden unterwegs. dafür, dass man dann, 3 Stunden in Haiger ist.
Aber ja, es hat sich gelohnt. Das wollte ich jetzt gerade fragen, das kommt ja dann ganz drauf an, was man denn da so dann erlebt. Hat sich's denn gelohnt für euch? Wart ihr zufrieden mit dem Tag?
Super zufrieden. Aber wir haben in Haiger dann auch das Hotel Reuter gesehen. Eine der wenigen Attraktionen anscheinend.
Also das Heimatmuseum. Also das Heimatmuseum am Marktplatz ist in einem schönen Fachwerkbau, aber das ist sonntags nicht auf.
Natürlich ärgerlich.
Ein bisschen Zeit hätten wir noch gehabt auf dem Hinweg. Ja. Also das Lustige ist natürlich, wir haben uns eine Verbindung ausgesucht gehabt, die von München aus, beziehungsweise Augsburg aus, mit dem TGW losging, was natürlich sehr amüsant ist. Ich war ja schon mal mit dem TGW auswärts gefahren, aber tatsächlich nach Paris, um dort die Bayern zu sehen. Und musste halt sehr schmunzeln, dass ich wieder vor dem TGW stand um 6 Uhr in der Früh. Aber diesmal ein bisschen in die andere Richtung gefahren sind. Was wir vielleicht erwähnen sollten, für die Hörer, die die Deutschlandkarte nicht so im Kopf haben, Haiger liegt im Siegerland. Das, also die nächstgrößere Stadt ist tatsächlich Siegen. Also schon oft, also an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, aber noch auf der hessischen Seite. Und wie wir dann auch später von einem einheimischen Zuschauer gelernt haben, der große Sponsor von Haiger oder beziehungsweise dem TSV Steinbach, Siebre, steht für Siegerlandbremsen. Und das ist wohl der große Arbeitgeber in der Region. Also offensichtlich Autozulieferer. Und die haben den TSV Steinbach dementsprechend auch gepusht und eben bis jetzt bis in die Regionalliga gepusht. Steinbach war gut gestartet mit 10 Punkten aus 4 Spielen, glaube ich, schon in der Liga. Also jetzt sicherlich nicht der leichteste Gegner von den Amateurvereinen.
Ja, schön, dass du da schon ein bisschen drauf eingegangen bist, weil es jetzt nicht unbedingt Standardwissen, dass man den TSV Steinbach-Haiger irgendwie so, also ich hätte mir jetzt schwer getan, die Mannschaft aufzuzählen, so aus dem Stegreif. Ich bin da dankbar, wenn ich eben einen Spickzettel habe. Aber in der Region ist es durchaus attraktiver Fußballverein oder gibt es da Konkurrenz oder
keine
ist das Konkurrenz. Das Einzige?
Also wie gesagt, der eine, wir standen ja im einheimischen Bereich. entlang der Gegengerade.
Direkt hinter der Bank.
Direkt hinter der Bank und einer, mit dem ich mich unterhalten habe, der sagte auch, das ist der höchstklassige Fußball in der Region. Wenn man höherklassigen Fußball, das nächsthöherklassige ist Frankfurt, also eben diese Stunde 20 mit dem Zug normal und dann müsste man zum FSV Frankfurt gehen. Oder also nicht einmal Siegen oder sonst was. Spielt ähnlich hoch. Also das ist der Regionalliga ist das höchste der Gefühle dort und wird wohl auch angenommen.
Ja, ist ja schön. Und war denn die Euphorie groß, dass der FC Augsburg gekommen ist oder waren sie ein bisschen beleidigt, dass es nicht die Bayern waren?
Heimbereich war ausverkauft.
So gehört sich das.
Inklusive also, uns 5.
Ja. Also, ohne euch 5 wäre es natürlich nicht ausverkauft gewesen, ist klar.
Ja, knappe 5.000, glaube ich. Oder gehen ins Stadion, wenn mich nicht alles täuscht. Also die haben sich schon gefreut, glaube ich. Es gab auch Spielmerch. Wir haben zwar dann kein... ich hatte es nur vorher auf der Website gesehen vom TSV Steinbach. Es gab einen Schal, es gab eine Tasse, es gab ein T-Shirt. Aber wir haben ehrlich gesagt auf unserem Hinweg, wir haben dort am Stadion keinen Merchandise-Stand gesehen. Zumindest nicht da, wo wir waren.
Wir haben bloß einen Stand vom DFB gesehen mit Philipp Lahm, Pappaufsteller in Lebensgröße, und haben dann ein wunderschönes Foto gemacht.
Das war tatsächlich sehr. Ja.
Also ganz ehrlich, diese United bei Football-Geschichte ist halt also auch wieder so ends lächerlich. Und da haben wir halt, da konnten wir halt nicht anders. Wobei ich glaube, dass der Pappaufsteller entweder stand da schräg oder so, oder ist ein bisschen größer überlebensgroß, weil ich glaube, als ich mich daneben gestellt habe, ich bin 10 Zentimeter größer als Philipp Lahm mindestens. Also ich bin mir nicht sicher, dass er Lebensgröße war.
Er ist gar nicht so klein, glaube ich, 1,65, also geh noch.
Ja.
Der ist größer als ich.
Ja. Ja. Naja gut, also ich meine, um nochmal vielleicht auf dann den Weg, also wir haben ja dann in Frankfurt eben den Andi und seine beiden Kumpels, den Tobi und den Basti, eingesammelt. Und dann sind wir alle schön zu fünft mit maximaler Effizienz auf so einem Hessen-Ticket, also was auch wieder so ein Länderticket ist, wie das Bayern-Ticket, gefahren und haben also maximal günstig von Frankfurt ausgefahren.
Ganz schwäbisch, schön. Ja.
Und dann war es auch, also es war ja dann auch so, nach Stefan und ich hatten in der DB-Lounge gewartet, weil man ja als Augsburger Erstklassik fährt. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt ist dann jetzt halb zwölf, jetzt ist Zeit für Bier. Und dann habe ich festgestellt, man befindet sich schon wieder in einer Region von Deutschland, wo es halt wieder nur, wo es echt nur Pilz zu kaufen gibt. Ich finde das so furchtbar deprimierend. Also ich habe dann Gott sei Dank noch irgendwie Budvar in der Halbliterdose gefunden, in dem Shop, aber es war echt ernüchternd.
In Wetzlar sind wir dann umgestiegen und haben gesagt, wenn man in Hessen ist, muss man sich auch den Einheimischen anpassen. Haben wir dann einen Bembel.
Ja, haben wir einen Äppler getrunken. Also im Regionalexpress war es dann sehr fröhlich, sehr lustig. Wir haben noch ein bisschen geschafkopft.
Wurde es versucht?
Der Stefan ist nicht so erfahren.
Es war passiert.
Aber es ist gut, dass wir zu fünft waren, da konnte immer jemand bieseln gehen.
Das ist durchaus hilfreich beim Schafkopfen, ja. Sehr gut. Ja, und wart ihr denn die Einzigen dann auf der Strecke oder habt ihr so einen kleinen Pulk mitgeschleppt?
Ja, also eine Haltestelle, also ein Zug vor uns ist, glaube ich, der richtige FCA-Express gewesen. Und wir sind so die Nachhut gewesen, aber wir haben dann in Wetzlar, die der ein oder andere AZ-Leser vielleicht sogar kennt, die Petra getroffen. Die hat sich dann zu uns gesetzt und haben dann da noch ein bisschen auf dem Weg, auf die letzten paar Meter noch.
Ja, sie hatte, glaube ich, in Wetzlar übernachtet, einfach genau. Davor und danach irgendwie sowas, weil sie sonst so anstrengend war, was auch durchaus nachvollziehbar ist.
Ja, auf jeden Fall auch Grüße.
Ja.
Hab mich dann auch auf der Rückfahrt dann noch deutlich vorgelassen beim Burger King.
Ja.
In der Schlange. Dass wir noch den Anschlusszug gekriegt haben, weil da waren wir auch schon recht knapp.
Ja.
Ja. Ja, ich sehe schon, das war ein schönes Abenteuer. Vielleicht kommen wir jetzt langsam mal aufs Sportliche. Aber da atmen wir noch mal kurz durch und lesen uns den Spielbericht noch mal durch und schauen mal, woran wir uns noch genauer erinnern. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir haben jetzt ausgiebig erfahren, wie der Stefan und der Felix nach Steinbach-Haiger gekommen sind, wo der FCA im DFB-Pokal in der ersten Runde gespielt hat und gewonnen hat. So viel wissen wir. Und ja, das war schon recht spaßig. Jetzt wüsste ich aber dann doch gerne, wie war es denn dann am Platz, im Stadion? Kann man überhaupt von im Stadion sprechen? Und wie war die Stimmung allgemein?
Also, erzählt mal. Also ich habe mich eigentlich schon wochenlang darauf vorbereitet, weil ich hatte im Kopf, ich habe mich so riesig gefreut, dass André Hahn wieder da ist. Habe dann auch gesehen, dass er in der Startaufstellung steht und wie er dann rauskommt, um sich warm zu machen, habe ich mir gedacht, schon wochenlang darauf vorbereitet, dass ich dann rufe, André, Winker mal. Da haben dann die anderen vier noch mit eingestimmt, aber André war der Einzige, der dann nicht, der ist einfach cool und konzentriert sich aufs Spiel und hat überhaupt nicht reagiert. Und dann haben wir so die anderen Spieler, die so langsam gekommen sind, irgendwie angefeuert und Covelo hat gewunken, Hinti hat gewunken und dann
Kajubi winkt.
Kajubi hat gewunken und dann hat mir der
Johnny Schmid.
Johnny haben wir gerufen und dann hat mir der Felix gesagt, da kommt der Felix Götze, da musst du auf jeden Fall Derby-Sieger rufen. Das haben wir dann gemacht und da hat er dann auch drauf reagiert und ja. da war eigentlich schon die Geschichte des Spiels festgestanden, da kann der Felix noch mehr
erzählen. Darf ich kurz noch einmal zurückdrehen, weil das Stadion besteht im Grunde aus einer Haupttribüne und dann quasi in der Art Gästeblock, was halt kleiner Hügel oder kleine Standtribüne ist auf der einen Seite, das gleiche nochmal auf der anderen Seite und dann eigentlich die Gegengerade ist einfach nur eine Bande mit einem Zaun. Und wenn man sich sagen muss, warum hat es denn diesen Zaun eigentlich? Der Grund ist, weil dahinter kein Zaun ist und da geht so ein bisschen die Böschung runter, man müsste ständig den Ball holen gehen. Und wir hatten uns halt entschieden für diesen Heimbereich, also diesen Stehbereich. Und da hatten sie so temporär an den Ecken so dreistufige Holztribünen aufgebaut. Und dann hatten wir diskutiert, gehen wir jetzt auf die Holztribüne. Da sieht man dann so von der Ecke das Spielfeld eigentlich ganz gut. Da wäre noch Platz. Und wir haben uns entschieden, wir stellen uns einfach schräg direkt hinter die FCA-Bank an den Zaun. Wann hat man das schon mal? Und Manuel Baum braucht bestimmt unseren Input auch.
In Sicherheit.
Ja. Und genau, auf jeden Fall, deswegen kommt es dazu, dass wir so nah dran standen und mit den Spielern, also dass wir zu fünft unsere Rufe auch erhört wurden von den Spielern. Genau, und beim Felix Götze war es tatsächlich so, ich feiere den halt auch in meiner Hauptaufgabe als Bayern-Fan dafür, dass er mit den Bayern-Amateuren letzte Saison die erste von den Giesingern zweimal besiegt hat und damit quasi unsterblich geworden ist. Und dann habe ich halt gedacht, wenn man schon mal so nah dran steht, hier sind wir einfach Felix Götze, Derby-Sieger, yay, rufen, das ist lustig. Und dann haben wir noch so, dann sagt der Stefan noch so, ja, was gibst du mir, wenn ich das Trikot hole? Wenn du das Trikot holst, scheißegal, dann trinkst du den Rest der Saison auf mich bei Heimspielen. okay, das wird jetzt später noch relevant. Dann erstmal ist es so halt, also überraschenderweise, obwohl auch nur zwei Dixies hinter der Gegengerade standen, ich habe auch gedacht, oh, das ist halt schon wenig. Eigentlich war es aber völlig in Ordnung bei den Zuschauern. Am Bierstand musste man eigentlich auch nicht lange warten. Und das einzig Nervige war so ein bisschen, also A, dass das Krombacher war und B, dass es halt in 0,3 Bechern ausgeschenkt wurde, was halt super nervig ist, weil ständig irgendjemand Bier holen gehen muss. Und so kam es, dass da warst du natürlich wieder Basti und auf jeden Fall gesagt, okay, jetzt bin ich dran, ich gehe jetzt Bier holen, aber man kann ja nicht alleine gehen, weil vier Becher schaffe ich noch, fünf Becher schaffe ich nicht. Okay, dann sind der Andi und ich halt irgendwann während der ersten Halbzeit dann Bier holen gegangen und kommen vom Bierstand zurück und die anderen erzählen uns, dass es 1-0 für den FCA steht. Das ist ja so ein Scheißdreck. Wir haben doch nichts gehört, so ein Schmarrn. Das habt ihr euch schön ausgedacht. Jetzt kriegt ihr kein Bier. Und dann sagt ich, guckt mal hoch, weil tatsächlich Haiger hat an der Gegengerade eine große digitale Videowand oder Anzeigetafel. Und da stand wirklich 1-0 FCA. Und wir haben gesagt, man hat nichts gehört, also von Jubel oder sonst was, das auch hingedeutet hätte, dass ein Tor gefallen ist. Also, ich weiß nicht, wie es bei den, war die Auswärtsfans da nicht so laut oder haben wir da ein Raunen fehlinterpretiert? Aber auf jeden Fall stand es wirklich 1-0 für den FCA. Und das könnt ihr jetzt dann besser beschreiben, wie das gefallen ist. Und mit der Trikotgeschichte komme ich dann am Ende des Spiels nochmal. Da kommen wir.
Ja, wir setzen uns hier. Hier ist ein kleiner Cliffhanger zum Thema, was ist eigentlich mit diesem Trikot passiert. Dann schauen wir mal aufs Spiel. Ja, Amir, ich glaube, wir zwei haben das Spiel vollumfänglicher gesehen.
Ja.
Magst du vielleicht ein bisschen was zur Aufstellung sagen? Ich glaube, der meistdiskutierte Punkt war, dass Lute im Tor stand. Oder das war ja eigentlich vorher schon klar, dass er in dem Spiel sich da zeigen durfte. Gab es sonst irgendwas zur Aufstellung, was du unbedingt erwähnen möchtest?
Ja, ich bin ja sowieso ein sehr großer Andi Lute-Fan, deshalb war ich schon sehr erfreut, dass er die Chance bekommen hat. Und ansonsten fand ich es überraschend, dass Kayubi nicht gespielt hat, weil der ist ja gefühlt seit Jahren jetzt in unserer Startaufstellung gewesen. Und was ich auch schade fand, war, dass Jensen nicht gespielt hat, weil ich von dem relativ viel halte und er meiner Meinung nach ein Top-Transfer ist. Und er dann aber später noch eingewechselt wurde, von daher finde ich den an sich schon sehr interessant. Also da bin ich schon gespannt, was die restliche Saison noch von ihm kommen wird.
Ja.
Ja, und rechts hinten Schmied, das war schon, ja. Ja, ich glaube, meine Meinung zu Schmied wissen wohl die meisten, also.
Ja, wir haben rechts hinten ja auch in der letzten Sendung schon noch ein bisschen diskutiert und festgestellt, dass da eigentlich das größte Loch klafft, qualitativ, aber ja, müssen wir jetzt mal beobachten. Ich fürchte, momentan
ja,
ist es jetzt mal so.
Leider.
Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Wie hast du denn das Spiel dann gesehen? Warst du zufrieden, wie es losgegangen ist? Warst du, oder fandest du es, da hätte viel früher ein Tor fallen müssen?
Nee, doch, also ich war schon sehr zufrieden. Also ich fand, die Mannschaft hat gut losgelegt, direkt gezeigt, wer der Favorit ist und Richter hat ein sehr schönes Tor gemacht und ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Spiel noch so knapp wird, wie es in der zweiten Halbzeit dann wurde und ich glaube einfach, dass der FCA vielleicht noch etwas konsequenter hätte sein können bei den Chancen und so ein bisschen Larifari noch dabei war. Also das war teilweise noch nicht so konsequent und aber das ist auf jeden Fall verständlich fürs erste Pflichtspiel. Also wie gesagt, Richter fand ich schon ziemlich stark. Das ist technisch, finde ich, eine Augenweide, wie er den Ball da verarbeitet hat vom Tor und dann abgeschlossen hat. Also das ist auf jeden Fall ein Rohdiamant, finde ich.
Ja, und der Felix war Bier holen, ist natürlich ärgerlich. Wahrscheinlich, also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das Spiel natürlich schon auch verfolgt. Ich habe es allerdings stumm geschaltet gehabt, weil ich gerade Besuch hatte und da jetzt nicht alle damit beschallen wollte. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, ob es am Fernseher irgendwie so rüberkam, dass da keiner gejubelt hat oder dass da die Augsburger gar nichts gesagt haben oder die heimischen Fans, wahrscheinlich waren die alle einfach sprachlos, weil der Marco Richter so ein wunderschönes Tor geschossen hat. Oder Amir, du hast es am Fernsehen gesehen, wahrscheinlich, oder ich hoffe, nicht auf Mute.
Nee, aber darauf habe ich jetzt nicht so geachtet.
Hast nicht so geachtet. Naja, also ich habe mich auf jeden Fall dann schon gefreut, als das Tor gefallen ist und ich finde, es war tatsächlich auch sehr, sehr hübsch. Stefan, hast du es denn gesehen? Oder auch nur die Änderung der Anzeigetafel wahrgenommen?
Nee, also aus meinem Blickwinkel hat man die Anzeigetafel nicht gut sehen können.
Und also musstest du aufs Spielfeld gucken?
Ich musste aufs Spielfeld gucken. Mit den beiden, wo noch da geblieben sind, haben wir dann noch Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich zählt. Und dann irgendwann, ja, okay, sie stoßen an. Es muss zählen. Es muss ein Tor gewesen sein. Ich habe schon gesehen, dass das Marco Richter war, der das geschossen hat, habe mich auch gefreut. Und dann aber irgendwie, mittlerweile bin ich so gewöhnt, man muss doch ein bisschen warten, ob es zählt. Obwohl es im Pokal gibt es ja erst in späteren Runden erst den Videobeweis. Also.
Ich wollte gerade sagen, jetzt erzähl mir nicht, dass die in Steinbach-Haiger komplett Equipment gefahren haben. Also es war doch irgendwie erst ab Zeitpunkt XY.
Ab dem Viertelfinale offiziell. Aber ich meine, die hatten extra auch diese kleine Gerüsttribüne aufgebaut für die Kameras und so. Also ich meine, so ist es ja nicht.
Naja, Fernsehübertragung gab es dann schon. Ja. Ich glaube, für den Videoassistenten, der da noch reingrätscht, wenn der Schiri mal gepfiffen hat, dass er sieht, dass da vielleicht ein Tor war, braucht es, glaube ich, doch ein bisschen mehr Ausstattung, oder?
Ja.
Aber, ja.
Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, also soweit wir das sehen konnten, war es eine gute Halbzeit vom FCA, die erste Halbzeit. Es deutete auch nicht wirklich viel drauf hin, wie der Amir gesagt hat, dass sich das jetzt nach dem 0-1 irgendwie nochmal wendet, das Spiel. Und so sind wir eigentlich relativ gut in die Halbzeit gekommen, auch vor Ort. Obwohl der Stefan als einziger, obwohl er auf dem Dorfsportplatz ohne irgendjeglichen Schatten steht, ohne Käppi gefahren ist, aber er hat sich keinen Sonnenstich oder Sonnenbrand geholt, es ist alles in Ordnung.
Zum Glück. Ja. Ja, aber wenn man so nah an der Bank steht, wie ist das dann? Also merkt man dann wenigstens, dass ein Tor gefallen ist an der Reaktion der Bank oder bleiben die alle hocken, machen einen Haken und sagen, okay, jetzt machen wir weiter, jetzt werden wir hier vielleicht noch ein bisschen umstellen oder?
Also, keine Ahnung, also.
Ja, du warst beim Bier holen, das weiß ich schon, ja. Aber der Stefan.
Also beim 2-0 habe ich es mehr mitgekriegt, dass es dann schon deutlich mehr abgeht. Wobei das Witzigste eigentlich hinter der Bank stehen ist, wo man mehr drauf achtet, weil es halt während dem Spiel ist. Beim Tor jubelst du sowieso selber ein bisschen auch.
Ja.
Und achtest völlig dann irgendwie auf den Schiedsrichter noch so ein bisschen. Aber während dem Spiel achtest du halt viel mehr auf den Manuel Baum, wie er dann abgeht. Mhm. Also wir haben dazwischen ja noch den Ausgleich, aber vor dem 2-1 ruft der Baum ja auch noch, oder es ist auch eine Zeit lang dazwischen, aber es ruft dann auch noch rein, André, du musst vorne in die Spitze rein. ständig am Coachen.
Sehr schön. Ja, dann hat es ja jetzt komplett live mitbekommen, wie der Manuel Baum da die ganze Zeit rumcoacht. Und habt ihr neue Einblicke in seine Art, wie er das wundervoll bringt?
Also unser Einblick ist zum Beispiel auch, dass er von der Bank aus gesehen mehr zur Mittellinie steht, während wir auf der Seite von der Bank standen, wo es zur Auslinie geht. Also manchmal hat man Manuel Baum auch schlichtweg nicht gesehen, sondern maximal gehört, von wo wir standen. Was man auch sagen muss, es war völlig unproblematisch, im Anführungszeichen Heimbereich zu stehen. Die Leute waren alle super nett vor Ort. Wir haben uns mit einem Frankfurt-Steinbach-Fan viel unterhalten und auch gefrotzelt während des Spiels. Also er hatte seine Eintracht-Cappy auf und halt einen Steinbach-Schal um und da haben wir die ganze Zeit eben über das Europapokal oder eben, ob sie, die wissen ja gar nicht, wie es mit der zweiten Pokalrunde ist und überhaupt unterhalten. weiß nicht, ob er Podcast hört oder ob ihm das erzählt haben, aber Grüße an Manu. und so lief es ja dann und dann, wie ihr schon gesagt habt, dann kommt tatsächlich eine Phase, wo der FC Augsburg eigentlich versucht, denke ich, routiniert das Spiel weiterzuspielen und in Kontrolle zu halten, aber ich glaube, es war ein Eckball, glaube ich, von Steinbach, der dann letztendlich dazu führt, dass also Hinteregger seinen Mann verliert, der dann, muss man halt auch sagen, ein gutes Tor macht. Der Torjubel wäre auch definitiv am Bierstand zu hören gewesen. Also die Einheimischen haben sich sehr gefreut, die Heimfans.
Erstaunlich.
Und danach wurde es ja richtig brenzlig für den FCA. Das haben auch wir mitbekommen. Also die große Chance, wo der Spieler von Steinbach links am Fünfer das leere Tor nicht trifft.
Mhm.
Und jetzt weiß ich gar nicht, als sie den Rauch gezündet haben, ob das jetzt davor oder danach war, das weiß ich nicht mehr genau.
Ich glaube, es war davor noch.
war davor noch, also halt rot, grün, weiß, bisschen Rauch, mein Gott. Auf so einem offenen Sportplatz verzieht der Rauch ja auch wunderbar, da muss er sich immer nicht mal einen Schal vorhalten.
Ich muss sagen, die Sicht am Fernsehschirm war da doch etwas eingeschränkt.
Ja.
Also man hat es dann schon mitgekriegt, dass da ein paar Utensilien dabei.
Ja, die haben
ja
kurz das Spiel unterbrochen. Mm. Aber ansonsten, ja klar. Und dann dann eben kommt eine schöne Flanke von links. Ich meine Philipp Max. Und André Hahn läuft wunderbar ein, also geht in die Spitze, also wie ihm befohlen wurde. Und nickt dann einfach wunderbar mit dem Aufsetzer ein. Das haben wir sehr gut gesehen, haben wir auch gejubelt. Und dann waren wir eigentlich ziemlich happy. Und dann beim Rest vom Spiel erinnere ich mich noch an einen Freistoß von Gregoritsch aus guter Position. Mhm. Und einen Freistoß von Steinbach, wo Lute den Ball aus dem Eck fischt.
Ja.
Das habe ich jetzt an weiteren Chancen im Spiel noch im Kopf, aber bitte ergänzt es, wenn ich da zwischendurch beim Bier stand oder beim Bier.
Das eine oder das andere, es passiert alles Mögliche. Wenn man nur einen 0-3-Becher hat, das wissen wir alle. Ja, Amir, erzähl du doch mal, wie hast du denn die zweite Halbzeit wahrgenommen? Für mich war es so ein typisches Pokal-Erste-Runde-Gefühl, so bisschen zäh.
Ja, auf jeden Fall.
Bis dann die Tore fielen und dann es dann erst eng wurde und dann erlöst, aber trotzdem eben noch nicht so richtig safe.
Ja, sich auch so. Also es war ein typisches Kämpferspiel. Amateur gegen Bundesliga-Verein. Ich fand es eigentlich überraschend, dass wir auf einmal so hinten eingedrängt wurden, weil wir haben das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit auf jeden Fall dominiert und haben auch sehr gut nach vorne gespielt und irgendwann war es dann einfach nicht mehr so konsequent. Steinbach wurde mutiger, ist offensiver geworden, hatte ein paar Chancen. Ich war fassungslos, als der Spieler da den Ball aus 3 Metern am Tor vorbeigeschossen hat, allein vom Tor.
Ja, da waren wohl einige.
Ja, da war ich echt überrascht, weil da hatte ich schon gedacht, oh, Verlängerung, Elfmeterschießen, Magdeburg. Aber Gott sei Dank ist das nochmal, Gott sei Dank ist das auf jeden Fall nochmal gut gegangen und da können wir uns auf jeden Fall auch beim Andi Lute bedanken, weil der eine saustarke Partie auf jeden Fall abgeliefert hat. Und ja, am Ende setzt sich der Bundesligist, glaube ich, in solchen Spielen einfach durch, weil man einfach die besseren Einzelspieler hat und ja, das Quäntchen Glück am Ende auch.
Ja, zum Glück.
Was man bei Dritt- und Viertliga-Vereinen oder solchen Vereinen nie vergessen darf, ist, dass bei denen ja die Pflichtspielsaison schon Ende Juli beginnt, wegen der längeren Winterpause. Und das hat man, finde ich, in Teilen dann doch deutlich gemerkt, eben auch letztes Jahr Magdeburg zum Beispiel, dass sie einfach schon viel mehr im Spielfluss sind. Die haben schon ein paar Pflichtspiele hinter sich, die sind im Wettkampfmodus. Und wenn du halt wie ein FCA gerade auch so, ja, das Testspiel gegen Bilbao, das war eben nicht optimal, aber es war ja nur ein Testspiel. Und du denkst dir, das müssen wir alles noch hinkriegen bis zum Saisonstart. Und dann kommt halt so ein Pokalspiel, wo du sagst, ja, es ist auch nicht die Hammeraufgabe, ist ja nicht Bundesliga-Auftakt. Das ist oft so eine Dynamik, die eben dazu führt, dass Stuttgart rausfliegt, Frankfurt rausfliegt und so weiter. Dass auch ein FC Bayern aus Drochtersen Assel nur mit dem 1-0 blauen Auge davon kommt. Und eben, wie der Amir sagt, so ein typisches Erstrundenspiel dann, eben aufgrund dieser Dynamik auch. Aber das musst du halt einfach gewinnen, dann Mund abputzen und es ist egal.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also Felix hat absolut recht. Ich finde, wir haben auch Anfang der zweiten Halbzeit bis zum Gegentor oder Pi mal Daumen bis 10 Minuten nach dem Gegentor genau so gespielt. Also wir haben, glaube ich, den Gegner dann irgendwann ein bisschen unterschätzt und sind davon ausgegangen, dass wir dann ja vielleicht dann noch ein Tor machen in der zweiten Halbzeit, ein 2-0 Auswärtssieg haben, aber ich glaube tatsächlich, dass mental die Spieler jetzt nicht damit gerechnet haben, dass Steinbach jetzt nochmal mutiger wird und nach vorne kommt. Und umso überraschter waren sie dann eben, als das 1-1 gefallen ist, weil das war ja eigentlich auch auf jeden Fall nicht vorherzusehen.
Ja. Ja gut, wollen wir vielleicht mal also
genau.
Ich einzelne Spieler mal kurz, weil ich finde es ja doch, also Lute habt ihr schon gelobt, ich finde, der hat tatsächlich an einigen Stellen sichergestellt, dass es halt nicht da ganz schief geht, wie schon erwähnt. Muss man nachher vielleicht dann auch noch drüber sprechen, wie denn die letztendliche Torhüter-Entscheidung gefallen ist. Wobei, da gibt's ja, da kommen wir später dazu. Nochmal ein Cliffhanger, wir merken uns das. ja, und dann gab's ja den ein oder anderen, den wir sicherlich auch noch erwähnen müssen. Bevor wir die Lobeshymne an André Hahn Teil 1 singen, wen wollt ihr noch loben oder wollen wir direkt damit anfangen?
Also sonst Jensen, wie gesagt, Jensen gefällt mir, weil der spielt unbekümmert, der hat eine gute Technik, aber ich glaube, der muss körperlich noch ein bisschen zulegen. Aber ich finde, ähnlich wie Richter ist das technisch auch sehr, sehr stark und der wird auf jeden Fall auch seinen Weg bei uns gehen, glaube ich.
Mhm. Sonst? Mir fällt ehrlich gesagt keiner ein. Also mir ist jetzt an der Bande keiner direkt aufgefallen. Also außer halt ein Siegtorschützen.
Ja, also ja. Gut, dann freuen wir uns doch jetzt endlich.
Aber der Stefan kann...
Stefan,
also,
du hast dich ja schon so gefreut, dann erzähl uns doch mehr von André Hahn.
Ach so, ja, André Hahn habe ich mich riesig gefreut. Ich fand es auf der einen Seite auch richtig wieder schade, dass der Hinti wieder einen Fehler drin hatte. Gegen Bilbao schon so ein bisschen gewackelt. Gegen Düsseldorf wieder ein Fehlerchen drin gehabt. Oh. Aber er hat mir nach dem Spiel die Hand gegeben, also... Und ein,
zur Entschuldigung oder was?
Habe mir schon kurzzeitig überlegt, ob ich sie mir nicht mehr waschen soll ab jetzt. Aber ich habe dann den Fehler gemacht, nicht nach dem Trikot zu fragen, weil der Tobi hat dann sich noch das Trikot gesichert. Also der Hinti ist natürlich noch so korrekt. Der hat dann gesagt, nee, er darf jetzt nicht hier vom Heimblock, darf er es nicht abgeben. Und ist dann noch mit Trikot zur Gästetribüne, hat sich da verabschiedet und hat dann nach dem Spiel ist er noch extra rausgekommen. Da haben wir schon Angst gehabt, dass wir Tobi und Andi gar nicht mehr wiedersehen und sind dann aber beide hinterhergerannt nach uns und mit Trikot im Gepäck. Die andere Story kann dann der Felix noch erzählen.
Ja, machen wir nochmal ganz kurz hier. Ich möchte jetzt wissen, André Hahn, erzähl mir. Du hast dich so gefreut und dann schießt er das Siegtor.
Ja.
So gehört sich das, oder?
Unglaublich und natürlich per Kopf, wie wir es jetzt schon angekündigt haben.
Wir haben es genau gewusst. Das der Bub kommt wieder zurück zum Lech von der Elbe und zack, platzt der Knoten und läuft.
Ah, Wahnsinn. Und halt, ja, ist halt auch, das ist das andere, das sieht man jetzt im anderen Spiel auch noch mit dieser körperlichen Präsenz. Das hat bei Heller gefehlt und bei auch ein bisschen bei Schmid, die körperliche Präsenz. Er ist jetzt halt bisschen nicht so ballversiert, aber es geht halt über die Präsenz und über das Kopfballspiel, das uns so viel bringt auf der Seite. Und das bisschen auch den Ausgleich zu Kajubi rüber auf die andere Seite und eben dann jetzt mit Richter noch und Jensen auch noch in diesem Gesamtkonstrukt. Es ist einfach jetzt auch eine rundere Mannschaft nochmal. Freue mich riesig.
Und vor allem kommt es ja dann noch immer darauf an, gegen was für eine Art von Gegner man spielt. Braucht man jetzt eher die technisch versierten Flügelspieler, um den Gegner auseinanderzuspielen? Braucht man die körperliche Präsenz? Weil die Frage ist zum Beispiel auch, stellt man jetzt wirklich sowohl Hahn als auch Kiwi auf? Stellt man jetzt die Kopfballmonster auf oder stellt man eher die Dribbler und Wusler auf? Wobei natürlich ein Richter oder Jensen auch zentral spielen können. Aber dann ist die Frage, was macht man mit Gregoritsch? Gut, kurzer Vorgriff aufs Düsseldorf-Spiel, so viel habe ich ja mitbekommen, man kann Richter auch ganz vorne reinstellen, zum Beispiel, wenn es passt. Aber auf jeden Fall, wie der Stefan auch sagt, da hat man jetzt sehr, sehr viele taktische Optionen auf einem guten Niveau. Und das hat sich eben bereits im Pokalspiel angedeutet.
Ja, das macht doch Bock auf mehr, würde ich sagen. Also mir ging es zumindest nach dem Spiel so, dass ich gesagt habe, ja, gut. Die erste Runde schon mal nicht rausgeflogen, kann weitergehen, wunderbar. Aber dann erzählt uns doch jetzt nochmal die Geschichte von diesem anderen Trikot.
Ja, genau. Das Spiel ist ja dann rum. Wir sind wieder laut, wir schreiben wieder Felix Götze, Derby-Sieger. Und Felix Götze hat dann nicht so die Skrupel wie ein Martin Hinteregger. Der hat dann einfach das Trikot dort über den Zaun geschmissen.
Mit leuchtenden Augen.
Und es hat hat ein Einheimischer gefangen.
Oh.
Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, bin ich halt zu ihm so, pass mal auf, ich hätte es wirklich gerne, was magst du? Habe ihm Fuffi geboten, das ist wirklich, ich hätte das Trikot wirklich gerne. Und dann hat er aber gesagt, nee, komm, hat es dem Stefan in die Hand gedrückt, weil wir beide dran standen, also mach es untereinander aus, wer das Trikot kriegt. Und ich habe gesagt, kann ich dir wenigstens ein Bier ausgeben? Nee. 5 Minuten später kann ich dir wirklich kein Bier oder Cola oder irgendwas ausgeben. Nee, also der wollte auch wirklich nichts. Also unbekannter Einheimischer, super fair, super nett.
Grüße.
Liebe Grüße. Muss man auch mal sagen, klasse Aktion. Also ich hätte dir das gegeben, kein Problem. Jetzt ist aber so, er hat es dem Stefan in die Hand gedrückt und dann habe ich gesagt, okay, fair ist fair. Ich habe es gesagt, wenn mir der Stefan das Trikot holt, ich habe mein Wort drauf gegeben. Natürlich war es im Überschwang in der Bierlaune raus, aber das ist so. Das ist dann auch ein Ehrenwort. Und dann hat er es mir gegeben, das Trikot. Und dann haben wir während der Rückfahrt schon angefangen zu diskutieren, wie wir es machen. Also kriegst du von mir einfach eine FCA-Card, wo ich dir einfach Geld drauf tue. Und wenn du leer gesoffen hast, kriegst du wieder Geld drauf. Und dann meinte eben der Tobi auch ganz zu Recht, als wir noch im Regionalexpress saßen, meinte er so, ja, vielleicht kannst du einfach auch so und so viel Geld als Biergeld und spend doch auch Geld an FCA für Jugendarbeit oder so. Dann haben sie alle was davon. Also es war auf jeden Fall eine gute Idee und dann haben wir es alles so ein bisschen weitergedacht. Und dann habe ich auf jeden Fall, ich war wahnsinnig gefreut. Wir haben es auf dem Rückweg zum Bahnhof auch wieder nochmal kurz bei der Tanke vorbeigeschafft, haben nochmal Bier geholt, wobei der Stefan hat einen Cola bekommen. Nicht, dass er uns auf dem Rückweg dann umkippt. Und dann, also auch als wir in Wetzlar nochmal umgestiegen sind, da sind die zum Burger King, jemand anderes ist nochmal Bier holen gegangen. Und auf jeden Fall Frankfurt haben wir dann auch unseren Zug geschafft, beziehungsweise unser Zug hatte dann eigentlich so viel Verspätung. Also unser ursprünglich gebuchter Zug, dass wir einfach einen anderen genommen haben. Weil wir gesagt haben, und wenn jetzt irgendwie der Schaffner blöd sagt, dann sagen wir, wenn der andere 3/4 Stunde Verspätung hat, dann nehmen wir den hier. Aber es war alles überhaupt kein Problem, weil sonst hätte nämlich unseren Anschluss in Mannheim verpasst. Und wir haben aber alle Züge erwischt und sind auch pünktlich nach Hause gekommen. Am nächsten Tag, als wir dann beide wieder nüchtern waren, haben wir uns nochmal zusammengeschrieben, also was macht man jetzt? Ich habe Stefan dann eben angeboten, ich gebe ihm einen bestimmten Betrag und spende den gleichen Betrag nochmal an In Safe Hands vom Andi Lute oder aufgeteilt auch an FCA für die Jugendarbeit. Dann war der Stefan gesagt, nee, mach den Betrag nochmal, halbier den doch mal. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, ich habe jetzt erstmal 50 Euro an In Safe Hands gespendet und der Stefan kriegt von mir nächste Woche beim ersten Heimspiel eine FCA-Card mit 50 Euro für Bier drauf. Und ich schließe aber nicht aus, dass ich ihn trotzdem vielleicht auch nochmal auf einer Auswärtsfahrt oder so in der Saison auf die ein oder andere Getränkerunde einlade. Weitere Spenden in dem Sinne sind auch nicht ausgeschlossen.
Ja, Mensch. Schön. Und jetzt alles nur, weil Felix Götze sein
und Felix Götze wird sich die ganze Zeit fragen, wer da hinter der Bank eigentlich war, was das für Nasen waren.
Wenn er zuhört, weiß er jetzt Bescheid.
Grüße.
Viele Grüße an Felix Götze. Doppel-Derby-Sieger Gott, Felix Götze. Das ist ein voller Name.
Sehr schön, ja. Sehr schön.
Er hat ja tatsächlich auch, muss man sagen, er hat ja tatsächlich auch noch gespielt. Er ist ja kurz vor Schluss reingekommen und hat die Führung noch mit verteidigt. Was natürlich den großen Vorteil hat, dass man das Trikot, wenn man das dann so bekommt, auch nicht wirklich waschen muss. Was man eh nicht sollte. Aber da kommt man auch nicht in irgendwelche in Zwiespalt, weil das roch eigentlich noch relativ blütenfrisch.
Sehr schön.
Ja, genau. Es ist nämlich jetzt, wenn der groß rauskommt, der Junge, ist das das erste Pflichtspiel von ihm für den FCA gewesen.
Ich sag immer, bei Mario läuft es ja auch nicht so gut. Den kann er gerne mitnehmen.
Ja. Also es ist tatsächlich so, ich habe mich nochmal diese Woche mit einem anderen Freund unterhalten, der auf Twitter mit Alex Muck 86 unterhalten, der sehr, sehr viel mehr zu den Bayern-Amateuren geht als ich. Und er ist auch absolut überzeugt davon, dass Felix Götze Bundesliga-Potenzial hat und sich auf jeden Fall auch in der Bundesliga durchsetzen wird. Also eigentlich, also mein, abgesehen jetzt von irgendwelchen üblen Verletzungen oder so, er hat das Potenzial, er hat die Spielintelligenz, er hat die Technik, er hat auch, glaube ich, die Ansprüche, wenn er zentral spielt, ein Spiel anzuleiten. Er bringt, wie gesagt, alles mit, um sich in der Bundesliga oder beim FCA durchzusetzen. Wie es dann letztendlich passiert, das weiß man eben aus den wenigsten, also kann man ja nicht vorhersagen, ob beim Fußballer der Körper dann einknickt oder so. Aber das könnte tatsächlich, wie der Stefan sagt, eine ziemlich, im Endeffekt, das könnte eine ziemlich legendäre Geschichte sein.
Ja, Geschichte, warten wir mal ab.
Die Geschichte vom Trikot in Steinbach oder in Heike am Sportplatz hinter der Bande.
Ja. Wir sind gespannt.
Legendär.
Auf jeden Fall. Okay. Was auch legendär ist, vielleicht, schauen wir mal, ist die nächste Runde, in der wir ja jetzt sind. Auslösung ist durch. Der FCA trifft zu Hause auf Mainz. Habt ihr die Auslosung verfolgt? Und was war euer erster Gedanke, als Mainz als Gegner feststand?
Gott sei Dank nicht Dortmund, ja, weil absolut. Es waren gar nicht mehr so viele Mannschaften im Topf, als der FCA gezogen wurde. Also zuerst mal, dass es ein Heimspiel war, war so okay. Und mein zweiter Gedanke war, es waren vielleicht noch 5 Mannschaften drin. Also oh, bitte nicht Dortmund, nicht schon wieder. Aber tatsächlich nicht Dortmund. Das war mein erster Gedanke.
Ja, aber Mainz.
Aber wenigstens
Mainz daheim. Mainz ist machbar. Mainz müssen wir besiegen auf jeden Fall.
Okay.
So weit lehne ich mich hinaus.
Also Mainz ist halt immer eine Wundertüte, weil die haben dieses Jahr also einige Schlüsselspieler vom letzten Jahr verloren, neue Spieler dazugeholt mit dem Geld. Keine Ahnung. Also da müsste man jetzt halt einfach mal ein paar Wochen Bundesliga beobachten. Ich meine, die haben im ersten Spiel den VfB Stuttgart geschlagen. Also klar, also müssen ist immer schwierig, aber man hat eine gute Chance auf jeden Fall.
Na gut. Wir sind gespannt, weil, wie der Stefan ja schon richtig festgestellt hat, als es losging in Augsburg, wir haben ja ein Ziel. Wir wollen ja über Berlin nach Paris, damit der TGW nicht umsonst durch Augsburg fährt.
Ja, genau, einfach wegen dem Cheese beim Umsteigen. Also nächstes Mal einfach bitte direkt auswärts. Ja. Es ist einfach praktischer. Also jetzt nicht wegen irgendwelchen sportlichen Ambitionen oder so, aber einfach, was praktischer ist, direkt nach Paris durchzufahren.
Ja. Eben. Außerdem, da waren wir ja auch noch nicht.
Ja.
Nachdem wir ja fast sonst überall in Europa schon waren, dann müssen wir jetzt vielleicht einfach auch mal nach Paris. Gut. Bevor es jetzt vollständig ins Alberne abgleitet, würde ich sagen, beenden wir hiermit den ausführlichen Teil der Besprechung des ersten DFB-Pokalspiels des FCA. Und schauen mal, was in der Bundesliga so passiert ist. Da ging es nämlich gegen Düsseldorf und der Felix wird uns wahrscheinlich jetzt verlassen, weil er da von dem Spiel nicht ganz so viel gesehen hat.
Ja, ich war leider auf einer Familienfeier und es war einfach nicht drin, dass ich mir das Spiel anschaue. Aber schön, dass ich wieder dabei sein durfte diese Woche. Beim Heimspiel bin ich auf jeden Fall vor Ort. Da kann ich dann mehr dazu sagen. Also wer noch mehr Details oder Geschichten braucht, ich bin auf Twitter als @semikufor weiterhin zu finden und einfach bis dann. Servus.
Ciao. Genau. Und wir sind jetzt dann gleich wieder für euch da und sprechen über den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem FCA, der in Düsseldorf gewonnen hat. Und das ist auch legendär. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir haben jetzt ausführlich besprochen, was denn in Steinbach-Haiger beim DFB-Pokal passiert ist. Und jetzt soll Fortuna Düsseldorf unser Thema sein, denn da durfte der FCA die Bundesliga-Saison beginnen. Und traditionell ist ja der erste Spieltag der Bundesliga für den FCA jetzt nicht so punktreich, sag ich mal. Diesmal kam es anders. 1-2 ist der Endstand und ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache, aber vielleicht kommen wir darauf später nochmal. Zu gut los. Aber Stefan, das Spiel hast du ja dann ausführlicher gesehen. Erzähl mal, mit welchem Gefühl bist du reingegangen und wie hast du das Spiel überhaupt gesehen?
Also mit nicht so großen Erwartungen, weil wir sind ja jetzt in der 8. Saison in der ersten Liga und haben noch keinen ersten Spieltag bis dahin gewonnen gehabt und kommen eher so spät ins Spiel langsam und ich hatte leider noch einen viel wichtigeren Termin und war dann im Restaurant gehockt und habe es daheim aufgenommen und sogar die FCA-App, die Notifications ausgeschaltet, meine FCA-Gruppen bei WhatsApp alle gemutet, Handy in die Hosentasche, auch auf lautlos und gehofft, dass ich nichts mitbekomme vom Spiel. Und dann irgendwann, so wo das Spiel dann schon vorbei war, hat sich dann irgendwie so älteres Ehepaar neben Nachbartisch hingehockt und der Mann seiner typischen Augsburger Art irgendwie, ja, auf irgendwas, was nicht so gut lief, angesprochen und ja, wie beim FCA, krummel, krummel, krummel. Und ich habe was versucht, wieder wegzuhören und mir dann gedacht, oh Gott, wahrscheinlich haben sie wieder verloren oder nicht gewonnen, typisch. Bin dann aber ansonsten nichts mitbekommen nach Hause und hab's dann auf Play gedrückt und dann so, okay, ja, okay, sie fangen ja super an, erste 30 Minuten, geil, 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 geil. 60% Ballbesitz, super, super, super. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm und dann zack, Gegentor, okay. alles klar. Aber es kann man dann doch noch anders.
Ja, ja. Kann man doch anders. Zum Glück, ja. Amir, wie hast du es gesehen? Mit welchem Gefühl bist du reingegangen und magst du was über die Torwart-Entscheidung von Manuel Baum sagen?
Eigentlich war ich leicht optimistisch, aber vorsichtig eben aufgrund der Historie von uns mit den Auftaktspielen. Und ich fand, insgesamt war das ein total seltsames Spiel. Also eigentlich hätten wir wohl früher noch in Führung gehen können und dann war das irgendwie auch gut, aber auch nicht gut. Also war schon schwierig und dann sind die Düsseldorf auf einmal total überraschend in Führung gegangen und zur Torwartfrage, ja, ich bin ja ein Riesenfan von Andi Luthe und ja, ich habe das vorher auf Twitter auch schon geschrieben, also ich fand das ehrlich gesagt unverständlich, warum Luthe jetzt nicht die Chance bekommen hat, weil er, glaube ich, im Team einfach sehr anerkannt ist, weil er sozial einfach ein toller Typ ist und auch jemand ist, der Verantwortung übernimmt und rein torwarttechnisch auch ein super Keeper ist und meiner Meinung nach auch ein Keeper ist, der auch viel Ruhe ausstrahlt und die Testspiele waren auch gut. Also die von Giefer waren natürlich auch klasse, aber ich habe Luthe auf jeden Fall vorne gesehen und deshalb war ich da schon überrascht. Und Giefer fand ich jetzt nicht schlecht gegen Düsseldorf, aber man muss ehrlich sein, 1-0 geht schon 30% auf seine Kappe, 30% dann nochmal auf Max und der Rest auf Schmied, aber ja, ansonsten, also muss mal gucken. Also ich habe heute nochmal gelesen, dass wir wohl an einem kroatischen Torwart dran sind, aber typische Ente, glaube ich, weil das würde ja gar keinen Sinn machen.
Vor allem, das soll recht teuer sein.
Darf ja, das habe ich auch gelesen. 12 Millionen.
Ja, ja. Aha. Ja. Ja, wir bleiben dran an dem Thema. Mal sehen, was daraus wird. Aber ja, dann ging es euch ähnlich wie mir. Ich muss ja sagen, diese Torwartentscheidung, ausgerechnet von dem Düsseldorf-Spiel, wer jetzt die letzte Ausgabe von der Zirbelnuss gehört hat und den FCA schon länger verfolgt, der erinnert sich vielleicht, dass gerade Giefer, der ja auch mal in Düsseldorf gespielt hat, gerade mit Augsburg dort ja schon eine gewisse Geschichte hat. Aber wenigstens hat er den Fluch jetzt besiegt. Also ganz so schlimm war es jetzt dann nicht wie die Tore, die es damals gab. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass dieses Gegentor, um dem jetzt vorzugreifen, also es geht auch mit weniger Slapstick, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, ja. Also ich habe einfach nur gedacht, warum haust du den scheiß Ball einfach nicht nach vorne und gut ist. Ich weiß nicht, also Spielaufbau als Torwart ist immer so eine Sache, finde ich prinzipiell gut, aber in der Situation in Düsseldorf am Pressen, da habe ich mir wirklich nur gedacht, hau den Ball einfach nach vorne und gut ist. Also da muss man jetzt nicht Philipp Max mit einem Risikopass, der auch noch schwach war, in Bedrängnis bringen und einen Gegenangriff, also einen Angriff für Düsseldorf quasi einleiten. Da habe ich mich ehrlich drüber aufgeregt. Also da hat es mir ehrlich gesagt auch besser gefallen, als Hitz dann immer in solchen Momenten den Ball einfach nach vorne ins Aus gekloppt hat und Ruhe dann einfach drin war im Spiel.
Ja, weil was man ja auch sagen muss, wie der Steffen ja auch schon angedeutet hat, bis dahin sah es ja echt so gut aus. Es sah so gut aus, dass ich mich habe hinreißen lassen. Ich glaube, irgendwann in der 20. Minute öffentlich zu loben, dass das, was der FCA da auf den Platz bringt, tatsächlich ziemlich gut aussieht. Und in dem Moment, wo ich den Tweet abgeschickt habe, dachte ich mir noch, jetzt hast du es kaputt gemacht. Wenn das nicht geht, dann bist du schuld. Dann zieh die deine Dauerkarte ein und dann war's, schmeiß dich aus dem Verein und dann musst du zu den Bayern gehen oder so. Das wäre ganz furchtbar. War zum Glück nicht so, aber ich, ja. Kurzzeitig saß oder ja, zwischendrin saß dann doch mal aus wie die schreibt besser nichts mehr. Die sagt auch nichts mehr. Guckt am besten gar nicht mehr hin. Naja, aber es sah doch wirklich nicht schlecht aus, was sie da am Anfang gemacht haben. Also ich muss sagen, das lief so schön zusammen alles. Das war, also ich habe mir schon die Augen gerieben. Das war nicht der FCA, wie ich ihn noch im Pokal gesehen habe und vor allem nicht, wie ich ihn normalerweise so kenne. Wart ihr auch überrascht oder war es euch klar, dass es so eigentlich laufen kann, wenn alles gut geht?
Also ich habe dann in Gedanken, weil ich mir dann sicher war, ja gut, sie verlieren das, weil der hat ja gemeckert und sie liegen ja schon 1-0 hinten, habe ich so in Gedanken schon so resümiert, okay, also das war bis dahin war das gut, da kann man auf jeden Fall sehr gut drauf aufbauen und wir brauchen eh ein bisschen noch in die Saison und so argumentieren schon. Und dass es dann so die Spiele noch diese Wendung kriegt, das war dann, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen und war mir auch nicht so wichtig, aber habe ich trotzdem gefreut.
Ja, natürlich. Natürlich freut man sich da. Weil man muss ja jetzt dann, ja, oder gibt es zur ersten Halbzeit noch irgendwas Wichtiges loszuwerden oder wollen wir gleich mit der zweiten weitermachen?
Ja, wir können ja mit der zweiten weitermachen.
Lass uns mal die zweite angehen, denn also ich finde ja, dass tatsächlich nach dem Führungstreffer von Fortuna Düsseldorf, ja, da wurde es dann schwieriger. Fand ich, merkte man schon, dass es ein bisschen zäh wurde oder also dass ihnen wieder eingefallen ist, dass es ja Bundesliga ist und erster Spieltag und deswegen es schwer ist. Und dann zweite Halbzeit. Wie habt ihr es gesehen? Habt ihr damit gerechnet, dass da jetzt der Ausgleich kommt? Oder habt ihr gedacht, das geht jetzt schief? Also ich meine, der Stefan, der wusste ja, dass es schief geht. Von daher haben wir Hast du den Ausgleich kommen sehen oder ging es dir wie mir, dass ich auch eigentlich schon so, oh je, ich bin schuld, ich bin an allem schuld?
Nee, kommen sehen hatte ich ihn tatsächlich nicht. Also ich finde einfach, ich habe ein sehr gutes Gefühl für diese Saison, weil wir haben jetzt eine Tugend, die wir die letzten Jahre nicht hatten, und zwar das ist einfach die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Also das war im Pokal auch schon so, wir können mit wenigen Chancen Tore machen und das finde ich richtig gut, weil im Zweifelsfall, das hatten wir letzten Jahre so häufig, dass wir dann die bessere Mannschaft waren, aber einfach die Chancen da vorne nicht genutzt haben. Und deshalb war ich schon sehr erfreut, dass wir dann wirklich mit der ersten, glaube ich, konkreten Chance dann direkt den Ausgleichstreffer erzielt haben. Und ansonsten glaube ich einfach, dass wir auch gegen Düsseldorf, ähnlich wie gegen Steinbach, einfach vorne die wenigen guten, konkreten Chancen einfach genutzt haben, die wir hatten.
Ja, Stefan, wie hast du denn dann reagiert, als du gesehen hast, dass die tatsächlich einen Ausgleich geschafft haben?
Und vor allem dann auch Hinteregger.
Ja. Ja, also Hinteregger habe ich mich riesig gefreut. Auch so ein bisschen, dass der Johnny Schmid da die Flanke so schön reinhaut. Und insgesamt hat man in dem Tor auch gesehen, wie viel eigentlich dann wieder möglich ist, weil es ja zuerst Kayubi von links rüber flankt. Das hat nicht ganz gepasst, aber trotzdem, da hast du die zwei großen Kerls mit Hinteregger und Hahn da noch dran stehen. Und dann flankt der Johnny Schmid da rein und der Hinti macht natürlich eiskalt, weil er davor ja das Einzige, was in der ersten Halbzeit noch krass war, mit seinem Fernschuss, wo er da voll draufhaut. Der wollte das auf jeden Fall noch, der Hinti, und riesig gefreut für den Hinti, dass er es gemacht hat, ja. Und da hatte ich wieder ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht ein Unentschieden ist und dass das, ist ja auch schon mal was, ein Punkt. Kann man auch drüber meckern als Augsburger, aber ich freue mich dann über so ein Unentschieden am ersten Spieltag, ist schon mal mehr als nichts.
Ja, passt schon. Wobei man ja sagen muss, dieser Treffer sorgte ja dann doch für Diskussionen, denn wurde ja dann doch nochmal nachgeguckt, ob da nicht vorher ein Foul war. Und da wüsste ich jetzt schon von euch beiden gerne, wie habt ihr es bewertet? Daniel Bayer hat ja vor dem Treffer im Zweikampf, ja, wie es der Kicker sagt, ein bisschen leicht den Arm ausgefahren gegen Ramann. Wie habt ihr es gesehen? War das okay, das Tor zählen zu lassen? Und wie viel FCA-Brille ist dabei, wenn ihr ja sagt?
Also der Arm von Daniel Bayer hat natürlich schon so leicht aufgesetzt im Gesicht. Aber es war, glaube ich, also man sieht es nicht schon. Es war nicht so viel Wucht dahinter, dass es den komplett da niederstreckt. Und bisschen Spielraum muss schon immer sein. Und dadurch, dass dann der Videoschiedsrichter auch noch drauf geschaut hat und der Schiedsrichter selber das in Echtzeit dann gesehen hat, weil das ja auch, muss man ja auch immer sagen, also wenn man es dann in Zeitlupe sieht, denkt man natürlich, dass das dann mehr Wucht hat. Sowas, so Sache, aber der Schiedsrichter hat es live gesehen, hat es in der Wiederholung sich nochmal angeschaut. Er ist ja, glaube ich, auch auf die Seite gegangen, oder?
Ja, eben, er hat sich ja nochmal angeschaut. Das war auch ein Punkt, wo Friedhelm Funkel hinterher sich beschwert hat, dass es okay ist, wenn er es nicht pfeift, da beschweren sie sich nicht. Aber wenn er sich es nochmal anschaut, dann darf er das Tor eigentlich nicht geben. War seine Argumentation.
Ja, also rein objektiv kann man drüber streiten, ob das jetzt ein Foul ist oder nicht. Rein subjektiv aus der Vereinsbrille finde ich, dass diese Diskussion völlig unverständlich ist. Also Manuel Baum hat das in einem Interview danach bei Sky sehr gut erklärt. Rahman, der Spieler, der von Bayer getroffen wird, bekommt den Ellbogen sehr leicht ins Gesicht, rutscht dabei aus und hält sich dann ins Gesicht, weil er quasi merkt, okay, ich habe irgendwas im Gesicht gehabt, ich ich will ihm jetzt nicht Schauspielerei vorwerfen, aber der war schon irgendwo auch ein sterbender Schwan. Also der hat dann schon irgendwo gemerkt, ja, ich hatte jetzt einen Arm im Gesicht, ich wälze mich jetzt auf den Boden, wenn was passiert, könnte der Videoschiedsrichter jetzt mal eingreifen. Von daher, also ich finde, dass wenn man sowas pfeifen würde, dann müsste man 75% der Zweikämpfe in der Bundesliga pfeifen. Also Michael Rensing hat das ja nach dem Spiel ganz fair auch gesagt. Also er hat auch kein Foul gesehen. Von daher, wenn es der Düsseldorfer Keeper sagt, dann ist das einfach so.
Okay. Und man muss ja noch dazu sagen, es war ja noch viel Zeit dazwischen, zwischen der Szene, weil er dann Kajubi drüber flankt, genau. über den Strafraum drüber, und haben sie eh nochmal alle neu sortieren können.
Ja.
Und dann kommt erst die Flanke von Schmid rein. Und Schmid, waren glaube ich noch ein paar Pässe dazwischen, bis Schmid dann flankt und Hinti dann mit der vollen Wucht einlocht. Also ist es jetzt nicht, dass es direkt vorm Tor das Foul war und dann der Ball gleich drin ist. War noch ein bisschen was dazwischen. Also
ja, sehe ich auch so.
Ja gut, also ich denke auch, dass man es vertreten kann, und nachdem der Schiedsrichter sich ja nochmal angeschaut hat und dann entschieden hat, nee, das Tor dürfen wir behalten, gibt es da sicherlich Gründe, warum er das gemacht hat. Ich denke aber auch, es gab durchaus auch Argumente, das Tor nicht zu geben. Also kann ich den Friedhelm Funkel schon auch verstehen, und jeden Düsseldorfer, der sich da beschwert. Aber gut, es zählt ja am Ende, von daher stand es 1-1, und da wollen wir uns nicht beschweren. Weil, ja, war natürlich wichtig. Wie habt ihr den weiteren Spielverlauf gesehen? Habt ihr dann damit gerechnet, dass wir da noch eins machen? Oder?
Ich hatte ja erstmal Angst, dass wir da nochmal was reinkriegen, weil da war ja noch die Szene mit auch mit Hinteregger. Ja. Wo wir dann nochmal Glück gehabt haben, dass der Schiedsrichter da pfeift.
Oh ja.
Aber also da habe ich es dann in der Wiederholung gesehen, und das war ja dann, der stellt ihm so klar das Bein, musst du pfeifen. Also wenn der Ball war ja dann noch im Tor, nachdem er abpfiffen wurde. Also hätte es dann eh nicht mehr Videobeweis machen können, weil sich der Schiedsrichter eh schon festgelegt hatte. Und ja, aber er stellt ihm so klar das Bein, es war dann schon faul. Aber ich habe dann trotzdem Schiss gehabt.
Ja, gut, aber dann kam André Hahn. Wir vermuten, dass auch an dieser Stelle wieder ein Hinweis von Herrn Baum kam, dass er in die Spitze soll. Oder er hat sich's doch gemerkt. Auf jeden Fall hat er auch im zweiten Pflichtspiel für uns gezeigt, dass es keine so schlechte Idee war, ihn zu erlösen aus Hamburg. Und ja, mich hat sehr gefreut. Nochmal ein Kopfball. Sehr schön.
Und Flanke
vor. Amir, wie ging's dir? Oder? Stefan, wollte ich nicht unterbrechen, bitte.
Und wunderbare Flanke von Marco Richter. Also auch wieder eine Torbeteiligung für ihn. Und das ist eigentlich fast genauso wichtig wie dieser Kopfball, der den Düsseldorfer mitnimmt. Ist die zielgenaue Flanke in die Richtung. Also Marco Richter könnte super Saison spielen, wenn alles gut läuft.
Ja, haben wir ja schon gesagt, das ist den müssen wir uns auf jeden Fall gut anschauen. Wird was draus, hoffentlich. Ja, und Amir, du auch zufrieden mit dem Treffer?
Ich finde, Hahn hat sowohl gegen Steinbach als auch gegen Düsseldorf gar nicht so stark vorne drin rein. Er braucht nicht viele Chancen, das finde ich.
Ja, ich fürchte, der Internetgott, lieber Amir, ist dagegen, dass du uns jetzt weiter was dazu erzählst, weil der bekämpft die Verbindung mit dir. Wir haben dich jetzt ganz schlecht verstanden. Ja, mal gucken, wie die Verbindung weitergeht. Stefan, erzähl mal, wie ging es dir jetzt, als du festgestellt hast, okay, die haben jetzt also ein 2-1 das 1-2 noch geschafft. Es gab ja dann noch einige Gelegenheiten, um festzustellen, dass es dann doch nur unentschieden ausging. Erzähl mal, wie hast du es dann gesehen?
Also ich hatte, da haben wir dann geführt, und da hatte ich dann doch die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch bloß der dumme Meckerer war von den Augsburger, der Sieg schon nicht reicht, und war dann komplett emotional drin und es wurde immer spannender und es war halt dann schon mitten in der Nacht um eins oder so, wo ich dann die Aufzeichnung angeschaut habe. Und 1000 Tote gestorben, weil er dann noch zig Chancen oder als Düsseldorf auf jeden Fall extrem Druck gemacht hat, weil sie hatten ja nichts mehr zu verlieren. Alles nach vorne geworfen und natürlich, das muss man natürlich bei Düsseldorf dann noch dazu nehmen, das Stadion kocht natürlich dann auch hoch. Die hatten ja auch Riesenspiele teilweise in dem Stadion und mit den Fans im Rücken, da ist natürlich bei denen schon immer alles möglich und es war auf jeden Fall noch sehr spannend hinten raus.
Ja, doch, da gab es einige Gelegenheiten. Max dachte sich, ja, wenn der Bundestrainer schon mal da ist und mich beobachtet, dann ja, schaue ich auch nochmal, ob ich noch vielleicht ein Eigentor schaffe. Ja, hat er dann zum Glück nicht hingekriegt. Ja, es blieb spannend bis zum Schluss. Und dann, ja, hatten wir es dann doch gewonnen, zum Glück. Ich denke doch verdient, relativ verdient, auch wenn wir um eine Punkteteilung jetzt auch nicht komplett hätten leugnen dürfen, dass es Düsseldorf schon auch verdient hätte. Was meint ihr? Passt so oder war's glücklich? Amir, probier doch nochmal, ob der Internetgott wenigstens das.
Ja, ich hoffe, man hört mich.
Ja.
Am Ende war es auf jeden Fall eine Zitterpartie, da saß ich auch nur noch vorm Fernseher und habe gehofft, dass die Bälle da rausgekloppt werden und Hauptsache kein Gegentor mehr fällt, weil am Ende hat Düsseldorf echt nochmal Druck gemacht und da haben wir auf jeden Fall dann nochmal zittern müssen, auf jeden Fall. Aber ist gut gegangen, Gott sei Dank.
Gut, und verdient oder unverdient, was meinst du?
Gute Passt Frage, du. Also über ein Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren müssen. Ich glaube, Unentschieden wäre auf jeden Fall auch noch verdient gewesen für Düsseldorf, aber eine Niederlage auf jeden Fall nicht.
Hm. Naja, also das reden wir uns jetzt nicht mehr herbei, dass wir da hätten verlieren müssen. Haben wir ja nicht. Und ich denke, der Stefan war dann am Ende wieder versöhnt mit sich und dem Augsburger Grand.
Auf jeden Fall. Ich habe dann auch noch nachgeschaut, wie wir so was passiert, wenn wir die letzten Spiele, wenn wir das erste Spiel gewinnen. Bin dann bis ins Jahr 2000 zurückgegangen und wir haben bis dahin nur zweimal am ersten Spieltag gewonnen. Einmal in der Regionalliga, da sind wir aufgestiegen in die zweite Liga. Und einmal gegen Ingolstadt in der zweiten Liga, da sind wir auch aufgestiegen. Natürlich, Regionalliga waren wir Platz 1, dann zweite Liga Platz 2 und dann ist natürlich logisch, dass wir dieses Jahr dann leider nur Platz 3 kriegen. Aber
ja,
Champions League nehme ich.
Okay. Ja, da schließt sich der Kreis. Ich habe ja das Segment jetzt damit angefangen, dass ich gesagt habe, das geht alles viel zu gut los. Wir sind im Pokal in der Runde weiter und gewinnen auch noch das Auftaktspiel. Das heißt, für mich ja, weil ich ja die pessimistische Person in Person bin, dass es diese Saison eigentlich vorbei sein muss mit dem FCA. Ich bin ja auch ganz sicher, also alle, die noch nicht sicher sind, dass der FCA absteigt, Es wird passieren, ja. Es wird auf jeden Fall passieren. Ihr müsst das jetzt auch immer wieder uns einreden, dass wir eigentlich absteigen müssen. Weil wenn wir das nicht machen, dann steigen wir wirklich ab. Also, versteht ihr die Logik? Na, egal. Ich traue dem Braten nicht. Das läuft tatsächlich. Es sieht alles sehr, sehr schön aus und es fängt alles sehr, sehr schön an. Schauen wir mal. Und ja, gut, wenn es dann am Ende Platz 3 ist, auch okay. Wir haben ja am Anfang schon festgestellt, dass der TGW durch Augsburg nach Paris fährt und da müssen wir ja noch hin.
Ja, Christel, sie ist einfach so. Jetzt sind es nur noch 37 Punkte.
Okay, damit kann ich leben. 37 Punkte und über Berlin nach Paris. Ja, wie so schön gesagt, das Scheiß auf den Pokal, dann nehme ich halt die Meisterschaft oder wie war das? Champions League. Whatever. Nein, bevor wir noch weiter rumspinnen hier, der FCA hat gewonnen am ersten Spieltag, das ist wunderbar. Wir sind im Pokal eine Runde weiter. Jetzt geht's weiter am nächsten Spieltag gegen
Gladbach.
Gladbach zu Hause. Und das ist schön. Endlich Heimspiel, ich freue mich riesig. Wird denn dann auch die Uli Biesinger Tribüne eingeweiht? Stefan, weißt du da was?
Ich denke schon, weil sie es ja jetzt dann offiziell gemacht haben, dass die Umbenennung stattfindet. Inklusive meiner Stimme habe ich sogar noch dran gedacht, abzustimmen als Mitglied. Und ja, ist auf jeden Fall. Andere Vereine verscherzen sich's mit irgendwelchen komischen Liedern. Und bei uns gehen sie wenigstens auf solche Vorschläge dann ein und setzen das dann um. Und es ist natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen was, wo der Verein hätte, dann keine Ahnung. Wir haben ja zum Beispiel auch die Augsburger Allgemeine Familienblock und dann kannst du ja wenigstens jetzt die Nordwand nicht mehr irgendwie versponsoren. Und Uli Biesinger ist Weltmeister mit als FCA-Spieler geworden und ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Genau, von daher sind auch die Augsburger Legenden jetzt ansatzweise sinnvoll gewürdigt.
Es gibt noch keine Bernd Schuster und Armin Fee Pommesbude, das fehlt noch.
Und dann.
Jetzt hätte ich so den, also jetzt wäre die ganze Sache mit so schön zu Ende gegangen und jetzt bringst du noch sowas. Nein, das haben wir jetzt also alle nicht gehört. Vielleicht muss ich es sogar rausschneiden, weil also der Gedanke, ich muss ja noch ganz kurz sagen, ich muss mir jetzt neuerdings ständig diese Werbung anschauen für den FC Bayern Fanshop auf diversen Kanälen. Ich habe Albträume, ich sag's euch, ich habe Albträume davon, dass ich beim Abspülen plötzlich irgendwie Bayern-Spieler sehe, die mir irgendwelche Tassen aus der Hand nehmen, die falschen Farben haben oder eine Farbe zu wenig. Dass ich plötzlich morgens geweckt wird vom Stern des Südens. Also diese Werbung ist wirklich, wirklich schlimm. Wer sie noch nicht gesehen hat, seid froh. Wer sie schon gesehen hat, ich leide mit euch. Das ist wirklich dramatisch. Und liebe Bayern-Fans, nehmt es mir nicht krumm, aber das ist echt schlimm. Stellt euch das mal mit dem FCA vor. Stellt euch vor, ihr werdet morgen mit
von Johnny Schmid und Dong Won Ji geweckt. Genau. Horrorvorstellung.
Also, ne?
Schlimm. Kann ich mir im schlimmsten Albtraum nicht ausdenken, wirklich.
Das ist, also... ganz schlimm. Aber gut, man muss da jetzt noch mehr weggucken als schon bei den schlimmen Werbungen, die man da immer um die Ohren und die Augen geklatscht kriegt. Gut, bevor wir uns weiter verquatschen, würde ich sagen, sage ich herzlichen Dank, dass ihr beide dabei wart. Jetzt bis zum Schluss, um mir noch die Partie in Düsseldorf auch noch besprochen hat. Wenn man bei euch jetzt genaueres nachfragen muss oder sich beschweren will, dass man das völlig anders sieht. Amir, wie erreicht man dich?
Klassisch auf Twitter @finally_amirt.
Sehr schön. Stefan, wie macht man es, wenn man dich loben oder kritisieren will?
Auf jeden Fall Kritik immer @an die Riedl. auf jeden Fall, Steinbach könnt ihr auch noch ein bisschen was in seinem super Blog Rose Nockerzette nachlesen. Grüße noch an die Dame, die mir leider ihren Namen nicht genannt hat, aus dem Zug nach Steinbach. Und mich Lobeshymnen bitte an @obster auf Twitter. Genau.
Alles klar. Mich erreicht ihr unter @cristaldo1907, die Zirbelnuss weiterhin und immer unter @msrzirbelnuss bei Twitter oder auf unserer wunderbaren Facebook-Seite auf die Zirbelnuss der FCA Talk. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und bis dahin, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Und tschüss.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.